Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Griechenland und die Niederlande sind heute zwei unserer Schauplätze. In den Niederlanden besuchen wir ein Projekt, das Jugendliche vor dem Abdriften ins Drogenmilieu bewahren soll. In Griechenland geht es um mutmaßlichen Missbrauch von Wählerdaten. Erstes Thema aber gleich: fragwürdige russische Kämpfer auf Seiten der Ukraine. Man könnte sagen, der Krieg in der Ukraine findet nicht nur in der Ukraine statt. Teilweise gibt es auch Kämpfe in russischen Grenzregionen. Und dafür zeichnen Gruppierungen mit verantwortlich, die sich Russisches Freiwilligenkorps, Sibirisches Bataillon und Legion Freiheit Russlands nennen. Nach eigenen Angaben sind es russische Kämpfer, die von der Nordukraine aus operieren. Ihre Motivation scheint weniger die Verteidigung der Ukraine zu sein, als vielmehr, dass sie die Regierung Putin ablehnen. Und als ob das Ganze nicht schon kompliziert genug wäre, kommt hinzu, dass eine dieser Gruppen von einem Rechtsextremen angeführt wird, der in Deutschland aufgewachsen ist. Er und andere Vertreter dieser undurchsichtigen Einheiten haben sich gestern in Kiew den Fragen von Journalisten gestellt. Und einer davon war Ivan Haivanovic, der freitags regelmäßig zu Gast ist in Europa heute und mit dem ich kurz vor dieser Sendung gesprochen habe. Herr Haivanovic, es gibt sehr viele offene Fragen rund um diese bewaffneten Gruppierungen. Alle können wir in diesem Gespräch ganz sicher nicht klären. Aber eine ganz zentrale Frage, die können wir zumindest mal aufgreifen. Was ist denn das Ziel dieser Einheiten? Haben Sie darauf gestern eine Antwort erhalten?
Ja, das erklärte Ziel ist, Hilfe der Ukraine gegen russische Aggression sich zu verteidigen und als den weiteren Schritt der Sturz des Kreml-Regimes. So wurde es erklärt.
Und was ist an weiteren Details über diese Gruppen gestern bekannt geworden, zum Beispiel ihre Größe oder auch die Bewaffnung dieser Einheiten?
Eigentlich, es ist nicht viel bekannt. Es gibt keine Anzahl bekannt gegeben und wir wissen auch nicht genau, wie sie operieren oder gesteuert werden. Es wird gesagt, dass diese Truppen fast ausschließlich aus russischen Bürgern bestehen und dass unter diesen Mitgliedern die Gegner des Kreml-Regimes sind, die schon persönliche und seit Jahren eigene Rache oder Angelegenheiten als Kampf haben.
Und wie ist es zu erklären, dass diese Gruppierungen ausgerechnet jetzt eine Art Pressekonferenz geben und das auch noch in Kiew, also mitten in der Ukraine?
Ja, es gab eine Operation, die mittlerweile dauert noch immer noch auf dem russischen Territorium in Belgorod Oblast. Und für diese Gruppierungen ist es eine Gelegenheit, ja ein Anlass, über sich wieder zu erinnern. Und ist das alles auch ein Teil eines Informationskampagnes, Informationskrieges. Und deswegen ist es nützlich sowohl für die ukrainische Seite, ja, nochmals zu zeigen, dass die Russen auf der ukrainischen Seite kämpfen und auch für diese russischen oder russisch bestehenden Truppen, dass sie fähig sind, gegen russischen Armee zu kämpfen.
Die Gruppen selber sagen, dass sie Munition, logistische Hilfe und Geheimdienstinformationen aus der Ukraine erhalten. Ist das alles denn offiziell bestätigt oder anders gefragt, welches Verhältnis pflegen die ukrainische Armee und der ukrainische Staat zu diesen Gruppen?
Wie wir wissen jetzt also, dass diese russischen Truppen von Geheimdienst, von Militärgeheimdienst eine Unterstützung bekommen. Und es wird so offiziell erklärt von beiden Seiten, dass sie im Kampf gegen Aggression auf der Territorie der Ukraine ein Teil der Verteidigungskräfte der Ukraine seien und auf dem Territorium Russlands jedoch autonom als nationale Befreiungsbewegung agieren. Das können wir bezweifeln, aber das wird so erklärt.
Und das alles vor dem Hintergrund, das haben Sie auch erläutert, dass nicht ganz klar ist, was diese Gruppen eigentlich wollen. Da scheint sich viel zu durchmischen. Also eine Ablehnung des Systems Putin, eine persönliche Agenda, vielleicht auch ein bisschen Eigen-PR sozusagen. Und deswegen meine Frage auf Sie: Wie blickt denn die Ukraine auf diese Gruppierungen? Wohlwollend, weil sie unterstützen auf eine gewisse Art und Weise, oder doch eher skeptisch?
Also erstens, es ist viel zu wenig bekannt, ja, über diese Menschen. Zweitens, es gibt allgemeines Misstrauen und eigentlich Verweigerung der Russen momentan in der Ukraine. Und auf diesem Hintergrund treten die russischen Kämpfer eigentlich als gute Russen. Also man weiß auch, dass einigen Monarchismus oder Rechtsextremismus vorgeworfen wird. Man weiß aber auch nicht, dass sie Verbrecher sind. Also man hört nicht, dass unter ihnen die Verbrecher sind. Deswegen diese Einheiten werden als Mitläufer betrachtet. Wir haben ein gemeinsames Ziel.
Aber Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ist es denn wirklich das gleiche Ziel, wenn die Ukraine sich ja eigentlich nur selbst verteidigen will, ihr eigenes Staatsgebiet verteidigen will? Oder wenn man, wie diese Gruppierungen sagt, wir tragen den Kampf auf russisches Staatsgebiet, um Präsident Putin zu stürzen? Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Interessen.
Ja, deswegen wie gesagt, dass auf dem Territorium der Ukraine helfen sie den ukrainischen Verteidigungskräften, während auf dem russischen Territorium kämpfen sie autonom. Und wie sie weiter Russland gestalten möchten, das ist schon der nächste Schritt, die nächste Frage.
Herr Haiwanowitsch, ich würde gerne an dieser Stelle mal zu einem Stichwort kommen, das Sie eben schon genannt haben, Rechtsextremismus. Da sind wir bei Denis Nikitin bzw. Denis Kapustin, je nachdem, wie man ihn nennen mag, der Anführer des sogenannten russischen Freiwilligenkorps. Ein in Deutschland aufgewachsener Mann, der ein gewaltbereiter Rechtsextremer ist, der in Anführungszeichen Karriere gemacht hat in der Hooligan-Szene und jetzt eben diese Kämpfergruppe anführt, mit der ja die Ukraine auf gewisse Art und Weise zusammenarbeitet. Wie kritisch blickt man in der Ukraine auf diesen Mann?
Trotz allem ist es nach wie vor viel zu wenig bekannt über Denis Kapustin in der breiten ukrainischen Öffentlichkeit. Und zweitens positioniert er sich nicht als Rechtsextremer. Ja, er sagte, wir sind Nationalisten, aber Nationalist zu sein ist kein Verbrechen an sich. Deswegen würde ich sagen, dass die Einstellung gegenüber Denis Nikitin ziemlich loyal ist, soweit er sich als loyal gegenüber der Ukraine positioniert und keine extreme Äußerungen spricht.
Nun ist es ja das eine, was jemand in einem Interview sagt, und es ist das andere, zu welcher Einschätzungen Sicherheitsbehörden zum Beispiel hier in Deutschland kommen. Deswegen meine abschließende Frage an Sie. Gibt es denn Stimmen in der Ukraine, die davor warnen oder dazu aufrufen, dass man genauer hinschauen sollte, von wem man sich im Kampf gegen Russland unterstützen lässt?
Auf jeden Fall, ja, natürlich, immer wieder. Und das betrifft nicht nur Rechtsextremen, sondern auch die Vertreter von sogenannten russischen liberalen Opposition. Also ein Lackmus ist die Einstellung gegenüber Annexion der Krim und Angriff auf die Ukraine. Zumindest Denis Kapustin betont, dass die Ukraine in den Grenzen von 1991 anerkannt und ihre Integrität wiederhergestellt werden muss.
Teils fragwürdige russische Einheiten auf Seiten der Ukraine. Mit dem Journalist Ivan Haiwanowitsch habe ich über verschiedene Perspektiven darauf gesprochen. Von knapp 90% in Belgien bis gut 20% in der Slowakei zeigt sich, wie unterschiedlich ausgeprägt das Interesse der Menschen an europäischer Politik ist. Diese Zahlen geben die jeweilige Beteiligung an der letzten Europawahl 2019 wieder. Der Schnitt lag bei gut 50%. In etwa 2,5 Monaten wird wieder abgestimmt und erklärtes Ziel der EU ist es, dass die Beteiligung deutlich steigt. Als Zeichen dafür, dass die Bürger den Institutionen mehr Interesse und Vertrauen entgegenbringen. Der Fall einer Europaparlamentarierin aus Griechenland dürfte diesem Ziel nicht gerade zuträglich sein. Sie soll Wählerdaten missbraucht haben. Christina Schmidt hat die ganze Geschichte.
Es beginnt mit einer E-Mail Anfang März. Ihr Absender ist Anna Michelle Assimakopoulou, eine EU-Parlamentarierin aus Griechenland von der regierenden Partei Nea Demokratia. Sie schreibt, sie biete jetzt auch einen Newsletter. Und zwar zu dem Zweck, um ihre Kandidatur für das Europäische Parlament politisch zu bewerben, im Vorfeld der EU-Wahlen, die am 9. Juni 2024 in Griechenland stattfinden werden. Das sagt Vassilios Sotiropoulos, ein Anwalt in Athen. Er selbst hat die E-Mail nicht bekommen, dafür aber seine Mandanten. Sie sorgen sich seitdem um die Sicherheit ihrer Daten. Denn ihre E-Mail-Adressen hatten sie weder der EU-Abgeordneten selbst noch deren Partei gegeben. Sie alle sind Griechen, die im Ausland leben, darunter auch einige aus Deutschland. Sie fordern von der Abgeordneten, ihre Daten von der Empfängerliste zu löschen und im Rahmen des Artikels 15 der EU-Datenschutzverordnung offenzulegen, wie sie die Daten bekommen hat und auch die Quelle offenzulegen. Gleichzeitig wurde immer klarer, woher das Datenleck offenbar stammt. Die Betroffenen hatten sich allesamt für die griechischen Parlamentswahlen im vergangenen Jahr registriert, online, unter anderem auch mit ihren E-Mail-Adressen. Und genau diese Daten liegen beim griechischen Innenministerium. Die regierende Partei Nea Demokratia ließ den Fall intern untersuchen. Mit dem Ergebnis, das Datenleck kommt tatsächlich aus dem Innenministerium. Eine Mitarbeiterin des Generalsekretärs habe die Daten weitergegeben, und zwar an einen Parteisekretär der Nea Demokratia. Dieser habe die Daten wiederum weitergegeben an die Parteikollegin und EU-Abgeordnete Assimakopoulou. Ein Regierungssprecher gab jetzt zu, das war ein Verstoß gegen den Datenschutz. Und deshalb endete diese Geschichte mit Rücktritten. Denn was zwischen diesen Personen passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Es ist gesetzeswidrig und wird deshalb von der Justiz untersucht. Die Opposition fordert jetzt Aufklärung, ob auch die Innenministerin Niki Kerameos verwickelt ist. Das und ob weitere Parteimitglieder der Nea Demokratia Zugriff auf die Daten hatten, untersuchen jetzt die griechische Staatsanwaltschaft und die oberste Datenschutzbehörde Griechenlands. Der Anwalt der Betroffenen, Vassilios Sotiropoulos, hat jetzt jede Menge zu tun. Die Auslandsgriechen haben entschieden, gegen den griechischen Staat zu klagen. Sie fordern vor Gericht eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 20.000 Euro. Etwa 50 Mandanten hätten bereits eine Klage eingereicht. Hunderte hätten sich außerdem schon bei ihm gemeldet und es würden immer mehr. Die EU-Abgeordnete, die den Datenskandal mit ihren Wahlkampf-E-Mails ursprünglich ausgelöst hatte, sitzt derweil immer noch im EU-Parlament. Ihre Kandidatur für die bevorstehende EU-Wahl hat sie aber zurückgenommen.
Ein Beitrag von Christina Schmidt aus Athen. Schon lange hat Europa ein Problem mit Drogen aus Südamerika, vor allen Dingen mit Kokain. Das politische Bewusstsein dafür scheint zu wachsen. So war zum Beispiel die deutsche Innenministerin Nancy Faeser kürzlich in Südamerika, um eine engere Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden zu vereinbaren. Auf dieser Reise schilderte ein Fahnder im größten Containerhafen von Peru, wie trickreich die Kartelle ihre Drogen Richtung Europa verschiffen.
Es gibt verschiedenste Verstecke für die Drogen. Oft werden sie zwischen Frischobst versteckt in Bananen- oder Mangokisten. Aber Ende Januar fanden wir 7 Tonnen Kokain in einem synthetischen Material, das in Holzpellets eingebracht war. Zielort Belgien und Niederlande. Das zeigt, die Methoden der Drogenhändler werden immer ausgefeilter.
Zu diesen Methoden der Schmugglerbanden gehört auch, dass sie in den Zielländern Jugendliche und junge Erwachsene anwerben, die gut versteckte Drogen dann aus den Containern wieder rausholen, damit sie in Europa auf den Markt gebracht werden können. Das ist vor allem in Rotterdam mit seinem riesigen Hafen zu beobachten. Aber in der niederländischen Stadt gibt es auch Projekte, die junge Menschen vor einem Abdriften in die Drogenkriminalität beschützen sollen. Wie Sophie zum Beispiel an einer Berufsschule, die Kerstin Schweighöfer für uns besucht hat.
Baseballkappe, Sneakers und Hosen mit tief hängendem Schritt. Cool sehen sie aus, unglaublich cool und lässig. Die Schüler, die in der Zadkin-Berufsschule in Spijkenisse gerade ihre Sachen zusammenpacken. Durchschnittlich 17 Jahre sind sie alt. Spijkenisse gehört zu den ärmsten Gemeinden der Niederlande, ein Vorort von Rotterdam, der direkt am Hafen liegt.
Sie finden Geld heel erg belangrijk.
Geld ist für meine Schüler sehr wichtig, erzählt Lehrerin Nora Sukri. Schnell verdientes Geld. Deshalb können sie leicht in Versuchung geraten, erst recht, wenn sie Schulden haben. Deshalb haben sie heute ein spezielles Training bekommen, mit Virtual Reality Brillen, damit sie keine Rausholer im Hafen werden. Die Zahl der sogenannten Rausholer, die erwischt wurden, hat sich 2023 verdoppelt auf mehr als 450. Die jüngsten waren 14 Jahre alt. Deshalb hat die Stadt Rotterdam ein spezielles Rausholer-Präventionsteam zusammengestellt. Mit von der Partie sind Schulen, Polizei, Hafenbehörde und die Jugendschutzorganisation JOZ, erzählt Projektleiterin Faye van de Plas. Wir setzen nicht nur auf Repression, sondern auch auf Vorbeugung. Wir wollen verhindern, dass eine neue Generation von Rausholern heranwächst. Das Training mit den VR-Brillen gehört zu unseren jüngsten Projekten. Wer sich die Brille aufsetzt, wird von einem Drogenkriminellen angesprochen, der in seinem neuen großen Auto vorbeifährt.
Oh, Bro, staat je goed, man.
Der Kriminelle versichert dem Schüler, dass auch er es so weit bringen könne und schenkt ihm zum Abschied ein neues iPhone. Annehmen oder ablehnen, lautet die Frage. Alle, die auf Annehmen klicken, bekommen kurz darauf eine SMS. Kleiner Auftrag im Hafen, schnelles Geld, 30.000 Euro. Wer sich drauf einlässt, landet zusammen mit Verpflegung, Schlafsack, Chemieklo und einem Komplizen in einem leeren Container, auch trojanischer Container genannt. Nun heißt es warten auf die Ankunft des Containers mit den Drogen. Oft tagelang, die Luft ist stickig. Der Komplize wird ohnmächtig. Wer 112 wählt, kann ihn retten, bekommt es aber mit der Polizei zu tun und hinterher mit den Drogenkriminellen. Er wird bedroht, denn er hat ein Millionengeschäft vermasselt. Das muss er wieder gut machen. Was tun? Der Versuch, die Kriminellen hinzuhalten, hat ein böses Ende. Die fackeln nicht lange und erschießen ein Familienmitglied, Bruder, Schwester oder Mutter. Das Ende sei realistisch, versichert Pedro dos Santos von der Jugendschutzorganisation JOZ, die am Rausholer-Projekt beteiligt ist. Das Ende würde die Schüler immer am meisten beeindrucken. Erst seien sie ganz still, dann würden sie anfangen zu fragen. Zum Beispiel, an wen sie sich in einer solchen Situation denn wenden sollen. Die Polizei sei für die meisten keine Option. An mich, antwortet Pedro dann.
Ich drehe in meinem Viertel mindestens zweimal pro Tag meine Runden, immer mittags und abends. Und ich habe inzwischen 80 Kollegen in Rotterdam und Umgebung, die in anderen Vierteln unterwegs sind.
Auch über die sozialen Medien sind die JOZ-Helfer erreichbar.
Instagram, WhatsApp, TikTok.
So versuchen sie, das Vertrauen der gefährdeten Jugendlichen zu gewinnen. Einige hätten bereits reagiert, nachdem Kriminelle ihnen Geschenke angeboten hatten. Je früher wir einschreiten können, desto besser, sagt Pedro. Dann versuchen die Helfer, den Jugendlichen neue Perspektiven zu bieten. Mit einem Ausbildungsplatz, einem Job oder der Sanierung ihrer Finanzen.
Drogenkriminalität in den Niederlanden. Jugendliche sollen nicht zu Handlangern werden. Kerstin Schweighöfer berichtete und mehr von ihren Recherchen in den Niederlanden gibt es morgen in unserer Sendung Gesichter Europas ab 11.05 Uhr. Das war Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.